Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns unter einem Wort aus Galater 3 stellen, die Verse 10 bis 14. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Gemeinde unseres Herrn und Heilands Jesus Christus, im heutigen Predigtabschnitt soll uns einmal mehr deutlich werden, was es bedeutet, erlöst zu sein. Wir haben uns vor 2 Wochen mit den Versen 6 bis 9 auseinandergesetzt und Paulus zeigte da anhand der Geschichte Abrahams auf, was es bedeutet, dass Gerechtigkeit durch Glauben zugerechnet wird. Und er zeigte auf, dass Gott schon von Anfang an vorhatte, die Heiden zu retten. Die Gemeinden in Galatien haben diese Wahrheit leider vergessen. Paulus erinnert sie daran, dass ihnen in der Predigt des Evangeliums Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Aber sie haben sich verführen lassen und wollten auf ihre eigenen Verdienste achten. Sie wollten die Sicherheit und die Gewissheit bei sich selbst suchen. Der Apostel kritisiert sie für diese unvernünftige Haltung, er nennt sie unverständlich und stellt daraufhin klar, wie der Bund mit Abraham zu verstehen ist. Vielleicht stellt sich jemand die Frage, warum wir schon wieder über so ein theoretisches Thema hier etwas hören müssen. Vielleicht würde keiner sagen, einmal im Monat reicht. Aber zumindest könnte es sich einstellen, dass man dieser grundlegenden Dinge irgendwie doch überdrüssig wird. Bevor wir also uns die Argumentation des Paulus zu Gemüte führen, möchte ich ein ganz kurzes Plädoyer für diese Grundlagenpredigt abgeben. Wir werden nicht nur durch das Evangelium gerettet. Jeder von uns lebt täglich aus dem Evangelium, zumindest sollte er das, damit wir nicht in die Versuchung geraten, unsere Sünden doch ständig irgendwie bei uns selbst zu sühnen oder auch zu entschuldigen, müssen wir eben immer wieder erinnert werden, dass unsere tägliche Schuldenlast bei Jesus abgeladen werden darf und soll. Nur dadurch können wir Standhaftigkeit und Gewissheit bekommen. Und andererseits hilft uns die regelmäßige Erinnerung, dass wir nicht vergessen, wovon wir erlöst sind. Es ist natürlich selbstverständlich, dass wir Christen sind und wir vergessen dadurch manchmal, aus welchem Zustand Gott uns erlöst hat. In welchem Zustand wir uns als Sünder befanden. Wir vergessen vielleicht manchmal, wie blind wir waren oder wie hartherzig wir waren. Und wir vergessen auch, was für eine schlimme Zukunft und was für ein grauenhaftes, furchtbares Schicksal, könnte man sagen, was für eine furchtbare Ewigkeit, Zukunft uns bevorstand. Und genau darum soll es uns heute gehen. Ich hoffe, dass ihr euch richtig hineinversetzen könnt in die Worte des Paulus, dass ihr euch richtig damit identifizieren könnt, wenn Paulus über den Zorn Gottes schreibt, den eigentlich wir verdient haben. Und das soll geschehen, damit wir Gott umso mehr für unsere Rettung anbeten können und danken können. Und das führt mich auch gleich zum ersten Punkt. Das Gesetz bewirkt den Fluch Gottes. Mit dieser drastischen These beginnt hier Paulus diesen neuen Abschnitt zum Gesetz. Bis Vers 9 redet er noch vom Glauben und jetzt fängt er hier mit einem Denn an. So werden nun die oder Ja, in Vers 9 heißt es, so werden die, welche aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Das heißt, Paulus bestätigt die Wahrheit seiner ersten Aussage dadurch, dass er sagt, das Gegenteil ist falsch. Er begründet das mit einem Schriftbeweis aus 5. Mose 27. Es gibt also keinen, gar keinen anderen Weg als allein durch den Glauben. Eigene Leistungen sind keine mögliche Alternative zum Glauben. Im Gegenteil, statt Segen bringen sie den Fluch. Bevor wir uns mit dem Inhalt des Fluches noch näher beschäftigen, wollen wir fragen, wie Paulus zu dem Ergebnis kommt, dass automatisch jeder Ungläubige unter dem Fluch Gottes steht. Ist das nicht eine sehr krasse Aussage? Es gibt ja vielleicht gutmütige Heiden, könnte man sagen. Paulus sagt ja, alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Warum sind sie alle verflucht? In dem Zitat heißt es, verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Jeder, der nicht alle Gebote Gottes halten kann, ist verflucht. Er steht unter dem Fluch Gottes. Und Paulus setzt einfach voraus, dass es keiner schafft, dass keiner 24 Stunden täglich Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit seiner ganzen Kraft lieben kann, sich selbst hingeben kann für seinen Nächsten. Im Gegenteil, wir merken es bei uns selbst, wir sündigen mehrmals täglich. Jeder ungläubige Mensch steht unter dem Fluch Gottes. Eine sehr heftige Aussage. Und nun zu der zweiten Frage. Was ist der Fluch Gottes? Ist das vielleicht so eine Art Zauberspruch, den Gott ausspricht und dann ist der Betroffene ewig vom Pech verfolgt? Bei Fluch denken wir vielleicht schnell an irgendwelche mystischen Zusammenhänge, uns fallen Bücher ein oder auch Filme, wo irgendjemand verflucht wird und dann ist er halt mit verschiedenen Nachteilen belastet. Aber was in diesen Filmen oder Büchern dargestellt wird, entspricht nie dem biblischen Verständnis. Der Heiligen Schrift hat Fluch nichts mit irgendwelchen mystischen Zusammenhängen zu tun, nichts mit irgendeiner Art Aura, die diese betroffene Person dann umgibt. Irgendetwas, was man vielleicht gar nicht richtig in Worte fassen kann. Das heißt nicht, dass man regelmäßig von Albträumen heimgesucht wird oder für alle praktischen Dinge zwei linke Hände hat und alles misslingt, was man anfasst. Der Fluch Gottes ist etwas, könnte man sagen, Praktisches. Und es lässt sich in klaren Worten formulieren. Paulus zitiert aus 5. Mose 27, Vers 26. Und in diesem Kapitel gibt Gott dem Volk Anweisungen, was es machen soll, wenn es in das verheißene Land eingezogen ist. Dann sollen sich die Stämme auf zwei gegenüberliegende Berge stellen und sich gegenseitig den Fluch und den Segen zurufen. Je nachdem werden sie eben Fluch oder Segen erhalten, wie sie sich zum Gesetz Gottes stellen, ob sie ihm gehorchen oder nicht. Und dann folgt in Kapitel 28 ja, diese Aufzählung aller Segnungen und Flüche. Es ist schon von Anfang an interessant, dass in diesem 28. Kapitel sich nur 14 Verse mit dem Segen beschäftigen, während über 50 Verse den Fluch Gottes beschreiben. Mit mehr als 50 Versen wird beschrieben, wie Gottes Fluch über Israel aussehen wird. Dabei bezieht er sich natürlich auf Israel als Nation, darum sind auch viele ganz praktische Dinge dabei, wie Pest, Hungersnot, militärische Niederlagen, auch Gefangenschaft unter den heidnischen Völkern. Das sind alles Teile dieses Fluches. Und wenn wir diese Aufzählung lesen, dann stehen wir zum einen in der Gefahr, dass wir es viel zu leicht nehmen. Dass wir denken, es ist nicht so schlimm. Wir können uns schwer damit identifizieren, weil wir so leicht auf die menschliche Leistung vertrauen können. Die Politik und die Wissenschaften, die Medizin haben sich alles so weiterentwickelt, dass man vielleicht gegen die schlimmsten Krankheiten was machen kann. Gegen militärische Niederlagen kann man sich auch zu helfen wissen. Man braucht nur ein gutes Heer und so weiter und so fort. Also es hat für uns alle nicht mehr diese Dimension. Wir sagen vielleicht, die Israeliten, die waren auch etwas hilflos und etwas unbedarft, um gegen Naturgewalten irgendetwas auszurichten und andere Probleme. Aber wir haben uns ja weiterentwickelt. Und wir sind hier versucht, nicht zu erkennen, wie schwer der Fluch Gottes ist. Aber der Fluch Gottes ist untragbar. Wir können nicht einmal annähernd ermessen, was es bedeutet, dass Gott seinen Zorn ausschüttet. Das scheinbar Unmögliche wird dann Wahrheit werden. Es ist dann Realität. Es ist Gottes Eingreifen, ganz konkret, weil er zornig ist. Die Härte dieses Gerichts wird uns zum Beispiel, wie ich finde, besonders in den Versen 53 bis 57 von Kapitel 28 deutlich. Da heißt es, dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Der verweichlichste und verwöhnteste Mann wird dir dann missgünstig auf seinen Bruder blicken und auf seine geliebte Ehefrau und auf den Rest seiner Kinder, die er übrig behalten hat, sodass er keinem von ihnen etwas von dem Fleisch seiner Kinder gibt, das er essen muss, weil ihm nichts übrig geblieben ist in der Belagerung und Bedrängnis. Auch die verweichlichste und verwöhnteste Frau unter euch, die so verweichlicht und verwöhnt ist, dass sie nicht einmal versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, die wird missgünstig auf ihren geliebten Ehemann und ihren Sohn und ihre Tochter blicken und auf die Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervorkommt, und auf ihre Kinder, die sie gebiert. Denn sie wird dieselben vor lauter Mangel heimlich essen, in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind in allen deinen Toren bedrängen wird. Der lebendige Gott bringt Väter und Mütter dazu, ihre eigenen Kinder zu essen. Und hier soll keiner sagen, dass er das nie machen würde, dass das ja Rabeneltern sein müssten. Wir können uns nicht einmal annähernd vorstellen, was es bedeutet, wenn es heißt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, in seine Hände zu geraten. Und Jeremia klagt dann, dass genau das eingetreten ist. In Klagelieder 4, die Hände weichherziger Frauen haben ihre Kinder gekocht. Aber Gott gibt hier nicht nur einzelne, ganz konkrete Flüche weiter. Er nennt das Prinzip seines Vorgehens. Und daraus erkennen wir, wie praktisch und gut beschreibbar der Fluch Gottes ist. Es ist die Ausschüttung und das zerstörende Wüten seines Zorns. In Kapitel 28, Vers 63 steht, und wie der Herr sich euretwegen zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mähnen, so wird der Herr sich euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen. Lasst euch das einmal auf der Zunge zergehen. So wie es für Gott eine Freude war, seinem Volk Gutes zu tun, wie es ihn glücklich gemacht hat, sein Volk mit Geschenken zu überhäufen, so macht es ihn glücklich, so erfreut es ihn, sein Volk zu verderben und ein Unheil nach dem anderen über sein Volk zu bringen, weil es ein böses, hartherziges Volk ist. Wenn der Herr sich im Zorn erhebt, kann ihm keiner widerstehen. In Zeit und ganz unumgänglich in der Ewigkeit wird sein Zorn über allen wüten, die ihm widerstanden. Was sollen wir denn dazu sagen? Vielleicht kommt der Vorwurf, das kann man so auch nicht sagen. Aber Gott selbst ist es, der es sagt. Vielleicht sind wir auch ganz ehrlich zu uns selbst und sagen uns, dass uns diese Seite Gottes nicht so zusagt. Aber lasst uns bedenken, dass hier Gott nicht um des Quälens willen quält. Er ist kein Sadist. Gott freut sich, weil seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit verherrlicht werden. Sie werden dargestellt, indem er die, die seine Heiligkeit mit Füßen treten, zerstört. Mit jeder Sünde wird die Heiligkeit des einen, des einzig wahren Gottes, beschmutzt, auch von uns. Und seine Geduld wird herausgefordert, aber er wird den Gottlosen mit Freude richten, weil sein gerechtes und heiliges und geduldiges Wesen dadurch öffentlich zur Schau gestellt wird. Lass uns wieder in den Galaterbrief schauen. Paulus schreibt in Vers 11, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbart, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus begründet diese Aussage mit einem Vers aus Habakuk. Er will sagen, es ist doch ganz klar, dass aus Werken hier keiner von uns gerecht werden kann. Denn hat nicht Gott schon das Gegenteil offenbart? Hat er nicht schon im Alten Testament selbst gesagt, dass wir durch Glauben gerecht werden? Gott sagt nicht, der hat es wenigstens versucht, als Belohnung schenke ich ihm ewiges Leben. Im Gegenteil. Wer es versucht, häuft auf seine Sünde nur noch mehr an durch das Gesetz. Es sind zwei unterschiedliche Wege. Paulus schreibt, dass das Gesetz nicht aus Glauben ist, sondern das Gesetz hat das Prinzip, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Er macht noch einmal deutlich, dass das Gesetz nichts mit Glauben zu tun hat. Es sind zwei Lebensstile. Der eine richtet sich aus, wie Paulus sagt, diese Dinge zu tun. Das ist das Lebensziel des einen. Seine Gedanken sind immer auf seine Taten gerichtet. Er schaut immer nach dem, was er zu tun hat. Und im Stillen und im Geheimen sind seine Hoffnung und seine Gedanken nicht mit Zuversicht, von Zuversicht geprägt. Vielleicht fragt er sich immer nach einer Sünde, oh Mann, wird Gott mich jetzt zu sich lassen? Habe ich es übertrieben? Naja, ich mache das am besten, aber jetzt einfach nicht mehr. Wird schon. Er fühlt sich nur gut, wenn er gerade einmal keine größere Sünde begangen hat, was auch immer das dann für ihn bedeuten soll. Der andere hingegen, der aus Glauben ist, der glaubt, dass Gott alles Nötige getan hat. Er ist sich gewiss, dass Gott ihn rettet durch das Opfer seines Sohnes. Sein Blick ist ganz mit Sicherheit behaftet. Er blickt mit Sicherheit und Zuversicht und Freude auf das Kreuz. Er weiß, ja, dort ist meine Erlösung, dort ist mein Heil. Mir kann nichts geschehen. Er weiß, dass er Gott gefällt wegen Christus. Er blickt nicht auf seine Werke, sondern er blickt auf das Werk eines anderen. Und dann, daraufhin tut er tatsächlich Gutes. Er tut tatsächlich, was Gott gefällt, weil er ihn liebt, weil er ihm dankbar ist. Bei diesen zwei Wegen, sagt Paulus, da gibt es keine Vermischung. Wir können nicht prinzipiell gläubig sein, aber versuchen noch immer etwas auszubessern, wo wir noch so ein bisschen Nachholbedarf haben. Es funktioniert nicht. Entweder wir sind Menschen, die durch Glauben geprägt sind und dadurch, dass sie Christus als erstes einmal vertrauen, oder wir sind Menschen, die irgendwo immer noch so ein klein bisschen Vertrauen in sich selbst setzen, immer noch so ein klein bisschen die Hoffnung haben, ich habe gut genug gelebt diese Woche. Mal gucken, hoffentlich wird die nächste Woche wieder so gut. Das Gesetz, sagt Paulus, das will getan werden. Er zitiert hier 3. Mose 18. Aber es ist zu beachten, dass Gott nicht dazu auffordert, das Gesetz zu halten und sich das ewige Leben zu verdienen. Paulus sagt, und Gott sagt das in 3. Mose, wer das Gesetz tut, der wird leben. Es ist eine Feststellung, es ist keine Aufforderung. Es ist tatsächlich so. Wer dem Gesetz Gottes entspricht, wer Gottes heiligen Willen völlig entspricht, der lebt. Das ist das Leben. Wo Paulus will mit diesen Versen nicht ausdrücken, dass es für uns anzustreben wäre, dass es das Ziel unseres Lebens sein soll, uns auf Gott hinzuarbeiten. Sondern das Wesen des Gesetzes ist ganz anders als der Glaube. Der Glaube wird nicht im Sinne von etwas selbst tun verstanden, also auch nur als eine Art anderes Werk, sondern der Inhalt des Glaubens ist das Werk eines anderen, zu welchem der Glaube nur der Kanal ist, der uns mit diesem Werk, mit diesem Mann verbindet, mit Christus. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Liebe Gemeinde, wir haben jetzt hier diesen Zorn Gottes gehört. Und es ist nur berechtigt, wenn wir auch immer wieder neu darüber erschrecken, mit wem wir es ja eigentlich zu tun haben. Dass es ein großer, heiliger Gott ist. Und es ist kein Spaß, wenn man ihn beleidigt, sondern es hat ewige, schwere, untragbare Konsequenzen. Und darum, lasst uns unseren Blick ganz und gar auf Jesus Christus wenden. Lasst uns bei keinem anderen die Hoffnung suchen, denn es gibt keine andere Hoffnung. Wenn der Zorn Gottes wie ein Hagel niederschlägt, dann ist Christus unser Schutz und Schirm, der alles abfängt. Er liefert sich selbst für uns als Messer. Und hier ist der Apostel natürlich bei dem Kern des Evangeliums. Sünder werden durch das Werk Christi gerechtfertigt. Sie werden durch Christus vom Zorn des dreieinigen Gottes erlöst. Paulus zitiert hier wieder aus dem 5. Buch Mose. Da heißt es in Kapitel 21, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht. Christus trug unsere todeswürdigen Sünden. Wir waren es wert zu sterben, aber Gott ließ das nicht zu. Er ließ seinen Sohn an unserer Stelle sterben. Und obwohl dieser Vers aus 5. Mose sich zwar nicht in erster Linie auf Kreuzigungen bezieht, denn es geht ja hier um Menschen, die bereits tot sind und dann zur Abschreckung und als Zeichen des Sieges an einem Holzstamm aufgehängt wurden, kann Paulus trotzdem diese Verbindung ziehen. Paulus sagt, am Kreuz wurde er für uns verflucht. Das war eine ganz reale Erfahrung für Christus. Auch für ihn war es nicht nur Haufen Unglück, das über ihn ausgeschüttet wurde, oder ein schlechtes Gefühl oder ein Stechen im Herzen oder wie auch immer, sondern es wurde Gottes Zorn über ihn ausgeschüttet, unverfälscht und erbarmungslos hat er Christus getroffen. Unseren zweiten Tod im Feuersee hat er Christus aufgelegt. Unseren zweiten Tod im Feuersee. Er hat ihn mit undenkbaren Lasten belegt und das ist Gottes Botschaft. Das ist Gottes Vorbotschaft für uns, dass uns einmal mehr verdeutlicht wird, wovon wir eigentlich erlöst sind. Was wir nie erleben werden müssen, ist das, was wir mit unserem Götzendienst eigentlich verdient haben. Wir werden nie einen Hauch von dem Gericht Gottes abkriegen, weil Christus den ganzen Kelch ausgetrunken hat. Christus hat alles weggenommen. Wir werden nicht einen Hauch des Gerichtes spüren. Das heißt in Jesaja 53, er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Im 5. Mose lasen wir, dass es Gott erfreut, sein Volk zu strafen und in seiner Gerechtigkeit zu verderben. Und ja, selbst das hat Christus getragen, denn es heißt in Jesaja 53, Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Es ist für uns kaum vorstellbar, dass Gott Gefallen daran hat, das Volk zu zerschlagen. Aber das macht es noch größer, das macht es umso anbetungswürdiger, dass derselbe Gott diese Strafe auf sich genommen hat. Es gefiel Gott, dem Vater, seinen eigenen Sohn, sein Sohn in Ewigkeit, seinen einzig geborenen Sohn. Es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Und freilich hat es ihn noch geschmerzt, freilich tat es ihm weh, das an seinem Sohn zu tun. Aber unsere Sünden lagen ja auf ihm. Wir waren in Christus, als er am Kreuz starb. Dafür hat er es zerschlagen zur Schaustellung seiner Gerechtigkeit. Martin Luther schreibt dazu, was immer ich und du und alle Welt an Sünden begangen haben und in Zukunft noch begehen werden, gehört so eigentlich zu Christus, als wenn er selbst diese Sünden begangen hätte. Alles in allem, es muss unsere Sünde Christi eigene Sünde werden oder wir sind in Ewigkeit verloren. Paulus nennt dann in Vers 14 noch die Konsequenzen aus dem Werk Gottes. Der Segen Abrahams kommt zu allen Völkern. Diesen Segen behandelte Paulus schon in den Versen 6 bis 9, das haben wir schon gehört. Es ist die Verkündigung des Evangeliums und die Rechtfertigung durch Glauben. Zwischen Gott und uns stand diese monströse Mauer, diese Trennwand aus unserer Sünde und von Gottes Zorn. Und Gott schleudert Christus an diese Wand. Dass Christus daran zerstört, aber die Trennwand völlig zerbrochen wird. Jetzt ist der Weg frei für das Geschenk der Gerechtigkeit. Dafür hat uns Christus an seinem Leib wirklich die Bahn gebrochen. Paulus fügt hier noch die Verheißung des Heiligen Geistes hinzu. Auch das hat er schon ausgeführt in den Versen 1 bis 5. Durch Glauben haben die Gemeinden den Heiligen Geist empfangen und durch Glauben hat der Heilige Geist unter ihnen gewirkt. Auch das ist eine Frucht, eine direkte Frucht des Kreuzes Todes Christi. Weil er für uns gestorben ist, konnte uns der Vater mit dem Heiligen Geist begaben. Wir haben jetzt gehört, was das Gesetz anrichtet. Es bringt die Menschen unter den Fluch Gottes. Und wir hörten im ersten Punkt, wie gnadenlos. Ja, wir können wirklich sagen, wie grausam der Fluch Gottes ist. Ohne Ende wird das unerträgliche Leiden derer sein, die in ihrer Gottlosigkeit festhalten und über die er seinen Zorn bringt. Und im zweiten Teil